Predigt heute handelt von einer super bekannten Geschichte. In dieser Geschichte passieren drei Unglücke. Und die Geschichte steht im Lukas 10.
Ich lese euch zuerst gerade einen Zeitungstext, der letzten Oktober die Runde hat gemacht, praktisch in allen Tageszeitungen weltweit. Er war auch im Internet, man konnte sogar ein Film schauen. Mädchen in China überfahren, war die Überschrift. Ein zweijähriges chinesisches Mädchen, das bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und anschließend von Passanten ignoriert und auf der Straße liegen gelassen wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Die kleine Juju sei ihren Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der behandelnden Klinik am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ärzte hätten alles versucht, um das Leben der Tochter von Wanderarbeiten zu retten, versicherte er. Demnach starb das Mädchen an Organversagen. Juju war vor einigen Tagen vor dem Geschäft ihrer Eltern in der Stadt Froshan im Süden Chinas erst von einem Kleinlaster und anschließend von einem Schwertransporter überfahren worden. Überwachungskameras zeigten insgesamt 18 Fußgänger, die an dem schwer verletzten Kleinkind einfach vorbeigingen. Ein Müllmann holte das Mädchen schließlich von der Straße und informierte die Mutter, die ihr Kind ins Krankenhaus brachte. Das Kind lag seither im Koma, die Fahrer der beiden Lastwagen wurden festgenommen. So, die relativ kurze Mitteilung. Wir konnten das lesen, feststellen, zum Tagesgeschäft übergehen. Die heutige Predigt ist, wie gesagt, aus Lukas 10, 25 bis 37 und geht ein bisschen auf das Thema ein. Ich lese euch die ersten paar Versen, Lukas 10, 25 und die paar nächsten, ich lese nicht das Ganze. Das wird euch sicher bekannt vorkommen. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus seine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, Was steht denn darüber? Irgendwie ist der Ton, mal, kommt wieder. Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Soweit mal der Text aus der Bibel. Ein Schriftgelehrter, ein Gesetzeslehrer, einer, der es eigentlich wissen sollte, stellt Jesus eine Frage. Er möchte ihn damit in eine Diskussion verwickeln. Lehrer, was muss ich machen, für das ich das ewige Leben überkomme? Jesus geht den Balken sofort wieder zurück und fragt, wie er denn die Frage würde beantworten. Und der Schriftgelehrte gibt die theologisch richtige Antwort mit dem sogenannten doppelten Liebesgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Das hat der Schriftgelehrte so gelehrt, besteht das auch in der Bibel, im Buch Mose. Was sieht Jesus drauf? Er sieht nur, genau, mach das jetzt. Tu dich verändern, lieb Gott und die Menschen. Und du wirst leben. Der Schriftgelehrte war ein bisschen enttäuscht. Er hat doch gar nicht sein Leben verändern. Er hat mit Jesus eine spannende Diskussion führen. Jesus herausfordern. Und darum probiert er das Gespräch weiterzuführen und fragt, wer ist denn mein Mitmensch? Mein Nächst, den ich so gerne habe. Und hier müssen wir heute ein bisschen genauer heranschauen. Zwei Bemerkungen. Erstens sollten wir uns bewusst sein, was die kurze Frage für eine Tragweite hat. Wer ist denn mein Mitmensch, den ich so gerne habe? Im Grunde bedeutet sie ja, gibt es Menschen, die ich gerne haben muss, und gibt es Menschen, die ich nicht gerne haben muss. Gibt es solche, die mir etwas angehen, und andere, wo mir ihr Schicksal gleich sein können. Es gibt Menschen, die es Menschen gegeben, die Frage ganz klar und eindeutig für sich mit Ja beantwortet haben. Der Hitler zu Deutschland, der Pol Pot zu Kambodscha, hat die ungeheure Frage. Aber das darf man so sagen, ist eine ungeheure Frage, wenn man sich das überlegt, mit Ja beantwortet. Es gibt Menschen, die ich liebe, und es gibt Menschen, wo wir gleich sein können. Ganz gleich. Die Folgen kennen wir. Zweitens, der Schriftgelehrte ist, wie gesagt, nicht auf der Suche nach neuen Einsichten gewesen, die sein Leben verändert hätten. Er wollte Jesus testen, ob er sich im Gesetz auskenne, und hat eine spannende Auseinandersetzung und Diskussion gesucht. Aber sicher hat er sich nicht wollen in sein Leben hineinreden und schon gar nicht sein Leben müssen verändern. Und wir heute? Aus welchem Grund bist du heute hierher gekommen? Warum lässt du dir die Predigt an? Willst du dich auf Gottes Wort einlassen oder erwartest ein bisschen Unterhaltung? Vielleicht musst du jetzt warnen. Eine Auseinandersetzung mit Gottes Wort hat Auswirkungen. Muss Auswirkungen haben. Das hat auch der Schriftgelehrte in unserem Text müssen lernen. Jakobus steht, lasst uns Täter des Wortes sein. Und es steht da, dass Glauben ohne konkrete Auswirkungen tot ist. Die Auseinandersetzung mit Gottes Wort, wenn du es zulässt, vielleicht auch gerade heute in dieser Predigt, hat Auswirkungen auf dein persönliches Leben. Und ich hoffe, du bist bereit für einen Impuls in dein Leben. Jetzt zurück zu unserem Text. Jesus führt das Gespräch mit einer Geschichte weiter. Eine Geschichte mit eben drinnen Unglück. Ein einziger Vers fasst ein Unglück zusammen wie ein kurzer Zeitungsbericht. Ein Mann ist unterwegs von Jerusalem nach Jericho auf einem Weg, der berühmt berüchtigt war für seine Gefährlichkeit. Und prompt wird der Mann überfallen, bleibt verletzt und hilflos, mittellos, ja, fast leblos am Boden liegen. Das ist das erste Unglück. Die Geschichte geht weiter. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Super, denken wir, wunderbar. Was kann besser passieren? Kommt tatsächlich einer vorbei. Ausgerechnet jetzt erst noch ein Priester. Aber er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Der Priester hat möglicherweise ein Dienstwochenende in Jerusalem hinter sich und wollte so schnell wie möglich hin zu seiner Familie. Er hat sich nicht länger als nötig an diesem gefährlichen Ort aufhalten. Natürlich hat er den Verletzten gesehen und ist da gelegen. aber er will sich jetzt nicht um den kümmern. Und überhaupt hat er ja vor einem Röngli einen Tempodiener, einen Levit, der Pause hat gemacht, überhaupt soll doch den schauen. Der Priester hat den Bogen um die Verletzten gemacht. Und er hat die ungeheure Frage für sich beantwortet. Um den Mann im Elend braucht er sich nicht zu kümmern. Der Mann ist in meinem Moment jetzt gleich. Das zweite Unglück ist passiert. Und das dritte kommt auch gerade. Der erwähnte Tempodiener ist etwas später an dieser Unglücksstelle vorbeigekommen. Und ihm hat sich die Frage gestellt, ob er helfen soll. Ist da nicht der Priester gewesen, der mich vor kurzem während der Pause überholt hat? Also, wenn es der nicht für nötig hat gefunden, dem Mann zu helfen, wer bin denn ich, dass ich machen sollte? Und so hat jeder seine Ausrede gefunden. Der Priester macht nichts, weil es ihn nach ihm machen soll. Und der Tempodiener macht nichts, weil es der vor ihm auch nicht hat gemacht. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Nach diesen drei noch Unglück kommt aber doch noch ein glückliches Ende. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. In anderen Übersetzungen steht, es jammerte ihn. Es hat ihn gedauert. Alle drei haben einen zusammengeschlagen nicht gesehen, aber nur er hat auf die Not eine Antwort gegeben. Dabei wissen wir ja alle zusammen, dass dann die Samariter und die Israeliten zu heulen auf dem gleichen Boden hatten, dass sie einander nicht haben schmecken. Gerade der Mann aus Samaria hat eigentlich den verständlichsten Grund gehabt, um die Not umzugehen. Und gerade er war es, der der Verletzung als jemanden hat wahrgenommen. Jemanden, der ihm gilt, zu helfen. Was unterscheidet ihn jetzt von den beiden anderen? Und da sehe ich drei Sachen. Erstens, er war bereit, sich selber in Gefahr zu bringen. Durch das, dass er an diesem gefährlichen Ort ist, blieb er da. Hat er sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Er musste damit rechnen, dass er auch überfallen wird. Zweitens war er auch bereit, sich emotional auf das Elend einzulassen. Es hat nicht gedauert, der zusammengeschlagene Tag zu liegen. Es ist ihm ans Herz gegangen. Und er hat es zugelassen. Drittens war er bereit, sich die Hände dreckig zu machen. Er hat die Wunden ausgewaschen, er hat ihn verbunden und hat den Mann an einen sicheren Ort gebracht. Das Gleichnis gibt uns eine klare Antwort. Eine Antwort auf die ungeheure Frage. Wer ist denn mein Mitmensch, den ich gerne habe? Gibt es Menschen, die ich gerne habe und gibt es Menschen, die mich nicht angehen? Das Liebesgebot, das uns in der Bibel geschrieben ist, lässt es nicht zu, dass wir uns vor der Not von gewissen Menschen abkehren oder verschliessen. Und so stellt sich für uns die Frage, was können wir vom barmherzigen Samariter lernen? Schauen wir uns jetzt die drei aufgezählten Punkte noch einmal an. Der Samariter war bereit, sich selber in Gefahr zu bringen. Es wird uns wahrscheinlich in den wenigsten Fällen um das grösste Gut gehen, das wir haben in unserem Leben. Nämlich um unser eigenes Leben, um das Leben. Es wird in den seltensten Fällen um Leben und Tod gehen. Aber die Bereitschaft, auf etwas zu verzichten, was ich als mein rechtmässiger Besitz anschaue, könnte in Zukunft vielleicht mehr gefragt sein. In der Schweiz scheint mir so ein Gut, unser Besitz, unser Wohlstand zu sein. Wir nehmen wie selbstverständlich an, dass wir den jetzigen Lebensstandard bis zum Tod halten oder wenn es gut geht, sogar nur erhöhen. Dabei ist es klar, dass es unmöglich ist, dass die ganze Welt so viele Ressourcen verbraucht, verschwendet wie wir. Treibstoff, Strom, Lebensmittel, Wasser, Boden und so weiter. Und was gibt uns zu Recht, dauernd einen so einen unverhältnismäßigen Anteil davon für uns zu nehmen? Wäre nicht auch gerade das ein Teil vom doppelten Liebesgebot, dass wir der Ressource, mit den Ressourcen so umgehen, dass es für alle genug hat? Das würde konkret heissen, dass wir auf Wohlstand müssten verzichten und einen einfacheren Lebensstil annehmen. Es gibt einen Spruch, der sagt, wir müssen einfach leben, damit andere einfach leben können. Ich denke, dass die wenigsten von uns das Thema locker angehen können. Wir haben Angst, was das für Auswirkungen könnte haben. Ego. Der Samariter war bereit, sich emotional auf das Elend einzulassen. Ganz sicher wäre eine Welt mit mehr Barmherzigkeit eine bessere Welt. Aber wie lernt man das? Wie lernt man Leid an sein Herz zu kommen? Gerade in der heutigen Welt, wo wir überschwemmt werden von so tragischen Nachrichten. Das allermeiste, was wir überhaupt gelernt haben und können, als Mensch, haben wir durch das Nachmachen gelernt. Und wem könnten wir jetzt in diesem Bereich als Vorbild nehmen? Klar, Gott bietet sich an. In Lukas 15 steht zum Beispiel die Geschichte von diesem Vater mit diesen zwei Söhnen, wo der jüngere Sohn sich sein Erbteil frühzeitig auszahlen lässt. Er geht das Geld verjubeln, von daheim fort und landet auf der Gasse. Wo der Sohn nach längerer Zeit als Junkie wieder herkommt, sieht ihn der Vater und es dauert ihn. Es geht ihm ins Herz. Es geht ihm zu Durst ans Herz. Genau gleich wie im Samariter unserer Geschichte. Der Vater umarmt seinen Sohn glücklich, dass er wieder da ist und dass er lebt. So ist Gott. Und zwar eben nicht nur zu denen, die alles richtig machen, sondern noch gerade zu denen unter uns, wo Gott und der Welt nichts mehr zu bieten haben. Wenn wir die Grosszügigkeit von Gott überdenken, und wir uns darauf einlassen, wird sie uns und unsere Gedanken langsam formen. Aber auch unser Handeln gang wie mehr beeinflussen und bestimmen. Wenn wir uns gang wieder in Erinnerung rufen, wie gross Gottes Barmherzigkeit gegenüber uns ist, werden wir auch leichter unseren Mitmenschen gegenüber barmherzig sein. Auf dieser Grundlage ist aber noch etwas Zweites ganz wichtig. Statt wie der Priester oder der Tempeldiener einen Bogen um das Elend zu machen, sollen wir uns, wie der Samariter, Not um uns herum anschauen. Solange wir das Elend der Ärmsten nur durch kurze Mitteilungen in Zeitungen, im Internet, in den Nachrichten oder durch Statistiken kennen, werden sie uns kaum berühren. Aber wenn wir uns auf eine Begegnung mit hilfsbedürftigen Menschen einlassen, dann bekommt die Not auf einmal ein Gesicht, einen Namen. Und das wird uns nicht kalt lassen. Dann wird in uns Barmherzigkeit wachsen. Der Samariter war bereit, sich die Hände dreckig zu machen. Die Liebe will und soll aktiv werden. Und wenn es nur ein kleiner Tropf auf einem heissen Stein ist. Ganz sicher ist ein Tropf Hilfe wertvoller als ein Meer voll Solidarität. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir jetzt hier aufzählen könnten. Ich möchte drei Gedanken weitergeben. Im Gleichnis geht es um akute Nothilfe. Das ist gut und wirklich manchmal sehr wichtig und nötig. Der Martin Luther King hat aber im Zusammenhang zu diesem Gleichnis darauf hingewiesen, dass es besser und längerfristig wichtiger wäre, dafür zu sorgen, dass die Strasse zwischen Jerusalem und Jericho sicherer wird. Natürlich ist das viel schwieriger und schlussendlich sogar unmöglich. Aber jeder Schritt zur Verbesserung von schlechten Situationen ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Und so möchte ich allen gratulieren, die sich politisch für mehr soziale Gerechtigkeit auf dieser Welt einsetzen. Auch da hat der Gemeinde einen Auftrag. Verbinden von Verletzten ist wichtig, aber auch die längerfristige Verbesserung von Lebensumständen ist wichtig. Und ein Gedanke, den ich jetzt nicht direkt aus dem Gleichnis nehme, aber mir trotzdem wichtig ist. Es geht nicht nur um das, was wir tun. Es lohnt sich auch zu überlegen, was wir nicht oder nicht mehr sollen tun. So, dass die Nebenwirkungen von unserem Handeln nicht Schaden anrichten. Wir sollten uns wenigstens Mühe geben, mit unserem Konsumverhalten nicht zusätzliche Not zu schaffen. Wir könnten uns zum Beispiel informieren, unter welchen Um- oder Messstängen unsere Kleider und Schuhe gemacht sind worden. Welche Unternehmen wir per Aktie unser Geld zur Verfügung stellen. Oder wie sozial und umweltverträglich unsere Essgewohnheiten sind. Auch bei solchen Fragen geht es um aktive Liebe gegenüber den Benachteiligten von dieser Welt, wo wir ihrer Nächsten sollen sein. Wenn ich anfange zu verstehen, wie stark gerade mein Konsumverhalten das Leben von anderen Menschen beeinflusst, dann will ich doch gar nicht mehr das Schnäppchen anlegen, das unter miserablen Bedingungen, vielleicht sogar der Kinderhang, gemacht ist worden. Am Schluss sieht der barmherzige Samariter im Wirt: Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Das ist relativ riskant, vielleicht sogar fast ein bisschen fahrlässig. Wer garantiert ihm, dass er den Wert nicht über das Ohr holt? Er kann es ja nicht kontrollieren. Wenn möglich, knöpft ihm der Wert zu viel Geld ab. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir einmal mit Gott zusammen auf unser Leben zurückschauen, uns die Momente nicht werden reuen, wo wir zu grosszügig waren. Aber wir werden auch traurig sein über alle verpassten Gelegenheiten, wo wir durch gelebte Barmherzigkeit hätten können, eine Not verkleinern oder sogar verhindern. Und die Grosszügigkeit vom Samariter hat ja, wie gesagt, mehr wird nur sein Geld betroffen. Ich habe jetzt ein paar Gedanken und Ideen präsentiert, was man aus diesem Gleichnis lernen könnte. Dabei ist mir gar nicht so wichtig, dass wir mit diesen Schlüssen, die ich da geschlossen habe, dass ihr mit denen einverstanden seid. Wirklich wichtig wäre mir, dass der Bedeutung von der Fragestellung begriffen hat. Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Weltweite soziale Gerechtigkeit soll nicht nur ein paar, darf ich sagen, Idealisten, Spinner und Verrückte ihr Gemeinde interessieren. Ich bin fest überzeugt, dass das Thema nach dem Herz von Gott ist. Im Sinn, wie es in Micha 6, 8 steht. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines. Haltet euch an das Recht. Begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich euch durch meine Ausführungen manipuliert haben oder dennoch manipuliert vorkommen. oder ich euch Schuldgefühl geweckt habe. Aber ich möchte auch klarstellen, dass das, was ich jetzt hier gesehen habe, vielleicht viel überzeugter und sicherer getönt hat, als dass ich eigentlich selber bin. Ja, schlimmer noch. Es gibt Sachen, die ich zwar begriffen habe, aber nicht umsetzen wage. Auch ich nehme mir die Ausrede vom Priester oder vom Tempeldiener viel zu fleissig zu Hilfe. Soll doch der nach mir schauen oder der vor mir? Ich habe jetzt gerade nicht Zeit. Ich habe ein Zitat gefunden, ich weiß aber nicht mehr, von wem das es ist, das da ganz gut dazu passt. Liebe ohne Mut und Weisheit ist Gefühlsduselei. Mut ohne Liebe und Weisheit ist Tollkühnheit. Weisheit ohne Liebe und Mut ist Feigheit. Aber wer Liebe und Mut und Weisheit hat, kann die Welt verändern. Und so stelle ich fest, ich brauche euch, für in diesem Bereich wirklich nach Gottes Willen können zu leben. Ich brauche euch, weil der Rest der Gesellschaft und der Alltag ein grosses Sorge auf mein Leben ausübt. Wir brauchen einander, weil die einen ein besonderes Mass an Liebe, die anderen ein besonderes Mass an Mut und wieder andere ein besonderes Mass an Weisheit haben. Und wir brauchen Jesus, der uns gern wieder hilft, zu sehen, wer unser Nächster ist. Vielleicht hockt er neben dir. Vielleicht begegnest du ihm heute Nachmittag bei einem Spaziergang. Vielleicht läufst du ihm nächste Woche bei der Arbeit, in der Schule, im Seniorenheim oder an ganz unverhofftem Bahnhof an. Wer ist mein Nächster, den ich so gern habe? Amen.